Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das versendet sich mit Katja und
Clemens.
Hey.
Ja.
Und bevor wir starten, Katja, ganz wichtig, am Anfang eine wichtige Anmerkung, nämlich
die Folge, die jetzt kommt, ist die absolute Lieblingsfolge des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Dr. Markus Söder.
Band ab.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Unsere heutige Gästin ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag und gilt als eine der profiliertesten politischen Rednerinnen im Freistaat Bayern. 2018 wurde sie vom Verband der Redenschreiber deutscher Sprache zur besten Rednerin im Bayerischen Landtagswahlkampf gekürt.
Sie steht regelmäßig im Mittelpunkt, im Bayerischen Landtag, in Talkshows, im Bierzelt und im direkten Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Seit vielen Jahren prägt sie die politische Debatte in Bayern und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Uns interessiert, wie sie sich auf ihre Reden und Interviews vorbereitet, was eine Rede aus ihrer Sicht wirksam macht, wie sie mit Gegenwind und einer zunehmend raueren Debattenkultur umgeht. Über das und noch vieles mehr sprechen wir mit Katharina Schulze. Herzlich willkommen.
Servus, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Wir gehen gleich voll in die Rhetorik rein, und zwar mit Cicero. Der gilt ja bis heute so als einer der einflussreichsten Redner der Geschichte. Er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie politische Reden wirken und was sie erfolgreich macht. Und laut Cicero soll eine Rede überzeugen, erfreuen und bewegen. Was braucht denn eine gute politische Rede aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, erfreuen ist wichtiger, als man denkt. Es gibt ja diesen Satz, dass Inhalte zwar sehr, sehr, sehr wichtig sind, aber ganz oft geht es auch darum, wie wirkt die Person, die das sagt und was löst das bei mir als Zuhörerin oder als Zuhörer aus. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo so viel auch negative Energie und schlechte Dinge passieren und Leute Angst haben und Sorgen da sind, glaube ich, dass eine gute politische Rede Hoffnung und Mut gibt. Und zwar nicht nur auf so einem abstrakten Level, so irgendwann, irgendwo wird irgendwas schon besser, sondern wenn das dann noch mit irgendwie konkreten Handlungsmöglichkeiten, die man auch als Person selbst machen kann, dann glaube ich, ist in der heutigen Zeit schon richtig, richtig viel geworden.
Wir gehen jetzt mal direkt in den Bayerischen Landtag, wenn Sie da ans Rednerpult gehen. Was geht denn da in Ihrem Kopf vor? Also so diese wirklich Sekunden, wenn Sie da hinlaufen. Sind es die Argumente der Vorrednerinnen und Vorredner? Spüren Sie Aufregung? Gucken Sie, ist heute Markus Söder da oder ist er mal wieder nicht da? Was ist es, was in den letzten Sekunden in Ihrem Kopf vorgeht?
Morgen rede ich erst wieder. Da werde ich gleich mal drauf achten, was ich in diesen letzten Sekunden denke. Aber ich glaube, ich denke gar nichts groß. Ich gehe einfach nur vor und starte. Weil im Bayerischen Landtag zu reden, ist schon wirklich sehr, sehr besonders. Also ich rede ja viel und ich rede an den unterschiedlichsten Orten. Aber der Bayerische Landtag sieht im Fernsehen immer relativ groß aus. Aber eigentlich ist es so ein langer, dünner Schlauch. Und das heißt, du stehst sehr nah mit deinem Redepult vor den Kolleginnen und Kollegen. Und wenn dann nur 25% Frauen im Bayerischen Landtag, große Bank an CSU und Freien Wählern Abgeordneten. Und dann weiß ich ja oft, dass wenn ich jetzt was sage, dass das jetzt nicht unbedingt die Staatsregierung zum Jubeln bringt, weil ich die beispielsweise kritisiere oder andere Vorschläge mache, wie wir Grüne meinen, wie man es vielleicht anders oder besser lösen könnte. Und deswegen ist es so schon immer ein bisschen hitzig und intensiv. Und das kenne ich von anderen Reden so nicht. Deswegen heißt es so eine ganz besondere Art, dort zu reden. Immer noch leicht angespannt. Obwohl ich jetzt seit 2013 im Landtag bin, ist es immer wieder ein bisschen aufregend.
Können Sie sich noch an die erste Rede erinnern?
Oh Gott, natürlich. Ich war so krass nervös. Die erste Rede im Bayerischen Landtag war, also ich bin 2000, vielleicht kurz zum Hintergrund, ich bin 2013 mit gerade mal 28 im Bayerischen Landtag gewählt worden und kaum war ich da gewählt, haben mir 1 Million Menschen gesagt, was ich jetzt alles machen muss und wie man sich im Wohnhaus des Bayerischen Landtags zu verhalten hätte und wie ich mich anziehen soll und wie ich reden soll und was ich machen soll und mein ganzes Gehirn war total durcheinander, weil ich mir dachte, oh Gottes Willen, wie soll ich das alles umsetzen? Und vor meiner ersten Rede habe ich sehr, 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 sehr schlecht geschlafen und war unglaublich nervös und habe mich an diesem Redepult festgeklammert. Und dann war es aber okay. Ich finde, das ist immer das Krasseste am Reden. Man ist oft so nervös vorher und hinterher denkt man sich, okay, jetzt doch gar nicht so schlimm. Also so ist es jedenfalls bei mir.
Aber man muss sich halt trauen, ne? Das ist es irgendwie. Also diesen Schritt zum Pult, den muss man machen.
Ja, das ist richtig. Oder den Schritt zum Mikrofon oder den Mund aufmachen, das ist part of the job, sonst klappt es nicht. Aber ich rufe immer allen zu, je öfters man das macht, desto weniger groß ist dieser Schritt, diesen Weg dann auch zu gehen. Und deswegen stimmt das schon, Übung macht den Meister oder Übung macht die Meisterin. Je mehr man spricht, je mehr man vor unterschiedlichem Publikum redet, desto sicherer fühlt man sich und desto weniger overwhelming und aufregend ist die ganze Sache.
Lampenfieber.
Welche Auftritte machen Ihnen denn heute noch Lampenfieber oder wo Sie merken, okay, da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen angespannter als sonst? Also es gibt ja so jetzt mal eine Routine im Bayerischen Landtag, weil man sagt, da habe ich jetzt schon so und so viele Reden gehalten, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Auftritte, wo Sie sagen so, boah, also da merke ich schon, geht's mir anders.
Also ich bin immer noch vor jeder Rede leicht angespannt. Ich glaube auch, dass das gut ist. Ich glaube, wenn man dieses Gefühl hat, ach, ist eh alles wurscht, dann hat man, glaube ich, auch nicht die Präsenz, die man auf der Bühne braucht. Ich merke aber, dass wenn das Thema mir total wichtig ist, bin ich ein bisschen mehr aufgeregt, weil ich da ja dann so einen ganz tiefen inneren Antrieb habe und dieses Thema gut rüberbringen möchte und die Leute überzeugen möchte, noch mehr wie sonst und ja auch absolut überzeugt bin von der Wichtigkeit. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor kurzem auf der Demo zur Solidarität von Colin Fernandes gegen digitale Gewalt gesprochen und da dieses Thema ist mir einfach ein Herzensanliegen, Frauenrechte, Feminismus und da dachte ich mir so, okay, erstmal voll toll, dass ich überhaupt die Option habe, was dazu sagen zu dürfen und dann dachte ich mir so, okay, Katha, jetzt muss es aber auch sitzen, gell? Darfst da nicht enttäuschen. Gehst da jetzt hoch und rufst jetzt mal alles raus, was du schon immer sagen wolltest, wie wir die Plattformen unter Kontrolle bringen, wie wir Opfer von digitaler Gewalt besser schützen können und vor allem eine hohe Solidaritätsbotschaft an alle Frauen und einen Aufruf an alle Männer, doch bitte auch aufzustehen, wenn sowas passiert, loszuwerden. Also genau, da merke ich dann, da kribbelt es noch ein bisschen mehr.
Also quasi der eigene Anspruch oder der eigene Antrieb, die eigene Leidenschaft, die Sie dann kribbeln lässt.
Ja, wahrscheinlich. Das ist dann genau so. Da möchte ich es halt dann besonders gut machen.
Ja, der Clemens hat vorhin schon in der Anmoderation gesagt, Sie wurden ja 2018 als beste Rednerin im Bayerischen Landtagswahlkampf ausgezeichnet und da wurde gelobt Ihre klare Sprache, Ihre Energie und Ihre greifbare Persönlichkeit. Was glauben Sie denn, was macht denn Ihre Reden so wirksam?
Über diesen Preis habe ich mich so gefreut, wirklich, ich wurde noch nie für sowas ausgezeichnet und als ich den bekommen habe, war der richtig wholesome für mich, weil es gibt ja dann eine Geschichte davor. Ich hatte ja gerade eben schon erzählt, als ich frisch im Bayerischen Landtag gekommen bin, als sehr junge Abgeordnete, haben mir 1000 Menschen ständig gesagt, wie ich zu sein habe. Und es ist eh so, als Frau in einem männerdominierten Bereich, ich glaube, alle Frauen kennen das, wird einem viel erzählt, wie man Dinge angeblich zu tun hat, damit sie dann angeblich besser werden. Und bei mir wurde ganz oft immer gesagt, du fuchtelst zu viel mit den Händen, du redest zu schnell, zu viele Anglizismen. Und wenn man dann jemand ist, so wie ich, die ja auch Feedback annimmt oder beziehungsweise denkt, okay, wie kann ich das irgendwie umsetzen, hat mich das natürlich, als ich jünger war, massiv auch verunsichert. Und ich habe dann eine Zeit lang probiert, langsamer zu reden und habe selber gemerkt, oh mein Gott, mein Publikum denkt, die Frau hat gerade einen Herzinfarkt erlitten und ich selber denke mir auch, was ist das denn hier? Und habe dann im Laufe der Zeit irgendwann geschafft, mich da ein bisschen zu emanzipieren und zu sagen, Moment mal, das Schöne an der Demokratie ist ja gerade das, dass alle willkommen sind, dass du, so wie du bist, richtig bist und dass du Politik machen darfst, so wie du bist und nicht erst in ein Korsett gezwängt werden musst. Und als ich dann angefangen habe, mich davon so ein bisschen zu lösen und mehr das zuzulassen, dass ich halt rede, wie ich nun mal rede. Jeder Mensch redet anders, gehört zur Persönlichkeit, gehört, wie man vielleicht auch geprägt ist und aufgewachsen ist. Habe ich immer noch solche Rückmeldungen bekommen, aber ich war mir sicherer, dass es passt, so wie es ist. Und als ich dann 2018 diesen Preis bekommen habe, vor Markus Söder ins Ziel gelaufen bin, da habe ich mich krass gefreut, weil es mir so gezeigt hat, so wie du bist, passt. Und dieses Ganze an dich rumoptimieren und an einem rumdoktern, nee, es Leute spüren, ob man echt ist oder eben nicht.
Also das heißt, ist es dann die Authentizität, die dann eine Rede wirksam macht?
Okay, ich finde ja immer komisch, das über sich selber zu sagen, aber ich kann ja nur sagen, wenn ich anderen zuhöre, mag ich die reden, wo ich das Gefühl habe, das ist diese Person. Weil als ich natürlich dann die Rede gewonnen habe, haben ganz viele, auch in meiner eigenen Partei, mich immer gefragt, Katha, oh Gott, wie hältst du deine Reden? Was muss ich machen, damit ich so klinge wie du? Und dann habe ich immer zu denen gesagt, das ist schon der allergrößte Fehler, weil du bist eine andere Person. Wenn du jetzt, wenn man zum Beispiel vielleicht ein bisschen introvertierter ist oder ein bisschen langsamer spricht oder ein bisschen ruhiger, wenn man zu dieser Person dann sagt, ja, du musst jetzt das irgendwie so und so machen, dann wird jeder da im Publikum sitzen und sich denken, hä, was hat diese Frau oder dieser Mann? Das heißt, ich glaube, eine gute Rede ist dann gut, wenn das, was die Person sagt und vor allem, wie sie es sagt, zur Person auch passt. Und daran zu arbeiten, wer bin ich eigentlich? Wie passt das, was ich sage, zu mir und zu meiner Persönlichkeit? Das ist das Wichtigste und sich nicht an irgendwelchen Handbüchern, sag drei Sätze, dann atme einmal durch, dann gucke zweimal durch den Raum, dann atme nochmal durch, weil daran kannst du dich überhaupt nicht erinnern, wenn du in dieser Stresssituation dann auf der Bühne stehst, sondern für mich sagt dieser Preis auch, so wie du bist, ist es richtig und passt und damit weiterarbeiten.
Jetzt haben Sie natürlich im Alltag sehr viele Reden zu halten, vielleicht auch mal ein Grußwort und etc. Können Sie das überhaupt alles selber schreiben? Wie gehen Sie da mit Unterstützung um? Wie macht man das in Ihrer Position?
Also ich habe natürlich da eine Luxussituation, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die mir natürlich auch bei Reden helfen. Und wir haben so ein ganz klares Verfahren, bei welchen Reden machen die den ersten Aufschlag, was ist auch einfach so, was ich einfach selber mache. Also zum Beispiel die Demo-Rede, das schreibt mir, das sind 5 Minuten. Also wenn ich 5 Minuten nicht zu einem Thema, was mir wichtig ist, sprechen kann, dann wäre ich vielleicht jetzt auch nicht genau an der richtigen Stelle. Also das heißt, das mache ich natürlich dann selber, aber wenn wir zum Beispiel auf eine Regierungserklärung antworten von Markus Söder, da arbeiten wir natürlich schon zusammen an dem Text, weil ich ja noch so viele andere Termine habe und immer irgendwie gucken muss, wie man das da rein. Und ich glaube, wenn jetzt meine Kolleginnen und Kollegen zuhören würden, die zu mir sagen, sie würden sich wünschen, wenn ich früher anfangen würde, mich mit den Reden zu beschäftigen. Aber ich sage immer, das Leben kommt dazwischen. Arbeit, Kinder, dies, das. So dass ich eher der Typ bin, ich weiß gar nicht, was sagen Sie, sind da die Expertinnen und Experten, was sagen die da eher so in der Nacht davor, sich nochmal dran setzen und Wildsätze rumschmeißen und dann sagt man vorne es trotzdem ein bisschen anders. So arbeite ich. Wahrscheinlich macht das auch jede und jeder anders, der auf der Bühne steht.
Ja, aber so ist es ja mit Moderationstexten auch, Clemens. Also da muss man ja auch immer wieder aktualisieren und auf Aktuelles dann auch eingehen und da flexibel bleiben.
Ja, würde ich auch sagen.
Also, aber Frau Schulze, was ich mich wirklich frage, also wenn man Sie jetzt sieht am Rednerpult oder auch wenn Sie zum Beispiel am politischen Aschermittwoch dieses Jahr frei auf der Bühne stehen, da gab es keinen Rednerpult, dann Sie sprechen fast immer frei. Also Ihr Blick hängt jetzt nicht am Blatt, wie bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Reden, seien wir ehrlich, vorlesen. Warum machen das so viele? Haben Sie eine Idee?
Ich glaube, dass es schon ein bisschen bedingt ist, diesem unglaublichen hohen Tempo in der Politik. Also wenn man Minister oder Ministerin ist, dann hast du ja nicht nur eine Rede, sondern hast du irgendwie 3, 4, 5 am Tag, wahrscheinlich zu den wildesten Themen. Und dann gibt einem sowas natürlich Halt. Bei mir ist immer so das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich ablese, die Leute merken, dass ich ablese. Deswegen probiere ich es immer in meinen Worten zu sagen. Aber ich lese natürlich auch ab. immer mal wieder oder gucke runter, um zu gucken, wo ich bin. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Kolleginnen und Kollegen, die wirklich nie einen Zettel dabei haben, wenn sie zum Beispiel im Plenarsaal sprechen, sondern das hilft ja auch so als Gedankenstütze, als Orientierung, als roter Faden, dass man irgendwie gut durch diese Rede kommt. Aber sowas wie Gillamos oder politische Aschermittwoch sind ja auch sehr wichtige und entscheidende Reden. Und die sind ja meistens auch jetzt nicht so ewig lang. Also dann liest man sich halt ein paar Mal durch. Und wenn man eh an dem Text arbeitet, also so geht's mir, wenn ich selber am Text arbeite, dann habe ich ihn ja schon halbert im Kopf. Also fällt es mir oft leichter, wenn ich selber Textarbeit mache, den dann auch zu memorieren. Mhm.
In jeder Fraktion oder überhaupt im Plenum gibt es ja große Unterschiede, sagen wir mal ganz vorsichtig, in der rhetorischen Qualität. Wenn Sie merken, da hat jemand aus Ihrer Fraktion noch deutlichen Verbesserungsbedarf zum Beispiel, wird das bei Ihnen offen angesprochen oder lässt man jeden so auftreten, wie er oder sie es für richtig hält? Also gibt es da auch so ein bisschen Unterstützung? Weil wie gesagt, es ist ja eine große Herausforderung.
Selbstverständlich. Also ich glaube, jeder, der im Landtag ist, weiß, wie sich's angefühlt hat, das erste Jahr im Bayerischen Landtag, und dass es viel auf einen einprasselt, dass es viele neue Situationen sind, dass es Dinge sind, die man vielleicht auch zum ersten Mal macht. Und da unterstützen wir uns in der Grünen Landtagsfraktion sehr, geben uns gegenseitig Feedback, geben auch Tipps, was sind gute Redecoaches, und unterstützen uns da, so wie man es unter Kolleginnen und Kollegen macht.
Das versendet sich.
Wenn man sich so die Debattenkultur anguckt, und bleiben wir jetzt einfach mal im Bayerischen Landtag, dann bekommt man ja schon so als Außenstehender den Eindruck, das ist schon rauer geworden, das hat sich schon verändert. Und viele Menschen haben ja auch leider das Vertrauen in die Politik verloren. Welchen Anteil hat da aus Ihrer Sicht die politische Rhetorik dran?
Ich würde zustimmen, diesem Bauchgefühl, dass es rauer geworden ist. Also ich empfinde das auch so. Hat auch damit was zu tun, dass mittlerweile Rechtsextreme im Parlament sitzen, die Debatte auch nochmal massiv verschärft haben. Die Lügen, die Krawall und Chaos herbeiführen wollen und die unsere Demokratie kaputt machen möchten. Also da merkt man schon, dass die Stimmung im Landtag schlechter geworden ist. Und gleichzeitig merkt man, dass diese Zuspitzung teilweise, oder ich sage es mal in meinen Worten, ich habe manchmal das Gefühl, dass es übrigens nicht nur im Parlament, sondern in der gesamten Gesellschaft es nur noch schwarz oder weiß, mein Team oder dein Team, dafür oder dagegen gibt. Dabei in einer Welt, in der wir leben, die so hochkomplex ist und wo es so viele Herausforderungen parallel gibt, gibt es halt nicht die eine einfache Lösung. Es gibt ganz viel Grau oder ganz viel Bunt. Und wenn wir nicht nur als Politik, sondern als Gesellschaft gemeinsam es nicht irgendwie schaffen, dieses Bunte, dieses Graue, diese Zwischentöne, diese Kompromisse wieder mehr zuzulassen, dann glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig. Weil ich musste immer an meinen Papa denken. Der hat zu mir immer gesagt, Katharina, eine Diskussion ist dann gut, wenn du mit der Haltung reingehst, der andere könnte auch mal recht haben. Ja, ich finde, das sagt sich immer sehr, sehr, sehr leicht, so ein bisschen hier. Aber das dann wirklich umzusetzen und zu fühlen und zuzulassen, ist eine Übung, die wir, glaube ich, alle stärker machen müssen. Und ich glaube aber, dass das gut tun würde, weil dann Menschen hoffentlich auch wieder Vertrauen in uns alle, in unser System, in die Gesellschaft zurückgewinnen können, wenn sie merken, wir gehen offen aufeinander zu, wir hören einander zu, wir wägen die Dinge ab. Und dann bin ich vielleicht immer noch nicht zu 100% von der anderen Position überzeugt, aber kann sagen, hey, die 2, 3 Punkte, die gefallen mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich habe hier noch 4, 5 andere Punkte, vielleicht können wir das mal zusammenschmeißen und dann haben wir doch eigentlich schon die Lösung. Da erlebe ich in der Bevölkerung einen großen Wunsch nach mehr Kompromiss und mehr Zusammenarbeit der demokratischen Mitte und nicht nur ein großes Gegeneinander. Und genau das probieren wir als Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag auch zu leben. Wir stimmen zum Beispiel Anträgen der Regierung zu, wenn wir sie inhaltlich für richtig erachten. Einfach, um auch ein Zeichen zu setzen. Wir können ja auch als Opposition sagen, nee, kommt von der Regierung, lehnen wir einfach ab, weil wir halt Opposition sind. Aber das ist nicht unsere Haltung und nicht unser Stil.
Ich habe ja oft den Eindruck, dass die Leute natürlich, also auch gerade durch Social Media und so weiter, also dadurch, dass sie so distanziert sind, also dass sie gar nicht wirklich mit jemandem sprechen, dass sie sich da sehr viel trauen und dass es sehr rau wird. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel mit ihnen mal persönlich sprechen würden, dann sähe die Sache ja wieder vielleicht ganz anders aus.
Ja, also das merke ich schon auch. Also die digitalen Plattformen und Social Media hat natürlich den Diskurs massiv verändert. Es ist auch natürlich jetzt viel krasser, weil man sehr schnell Instant Feedback bekommt, 24/7 rund um die Uhr. Und ich finde, auf der einen Seite ist das was total Positives, weil man viel mehr mitbekommt, man kann sich viel eher einbringen etc. Aber es gibt halt auch Grenzen. Also wenn aus Kritik schwere Beleidigungen, Drohungen oder Einschüchterungen werden, dann hat es irgendwie mit dem demokratischen Diskurs einfach gar nichts mehr zu tun. Und da merke ich schon, dass es im Internet die Hemmschwelle bei manchen teilweise niedriger ist, in der Gefahr Vergewaltigungsandrohung oder eine Beleidigung einfach jemanden hinzupfeffern, wie das im direkten Gespräch. Deswegen habe ich jetzt ein neues Format zum Beispiel entwickelt. Schulze Stammtisch nenne ich das. Und Stammtisch steckt schon im Titel drin und genauso meine ich es. Ich gehe nach ganz Bayern, dort wo ich eingeladen werde, und ich diskutiere mit den Leuten. Und zwar nicht so Politiker-Thema Oldschool. Ich stehe vorne und erzähle 2 Stunden, wie toll die Grünen sind. Und dann sind alle entweder im Koma oder eingeschlafen. Sondern ich mache nur einen ganz kurzen Input am Anfang. Und dann gehe ich von Tisch zu Tisch, immer so 10 Minuten. Und sage auch zu den anderen, wenn ich nicht an ihrem Tisch bin, können sie sich trotzdem unterhalten. Und dann ist es total krass. Dann ergeben sich da manchmal ganz tolle Gespräche, dass, wenn ich dann bei diesem nächsten Tisch bin, mir dann eben sagt, ja, ich habe ja total netten Kontakt, die wohnt bei mir im Ort, habe noch nie mit der Person geredet und jetzt haben wir irgendwie zusammen ein Projekt oder so, wo ich merke, wie der Orte der Begegnung und des direkten Austauschs zu finden, ist so, so, so wichtig. Und da ist es natürlich dann schwieriger, der Person ins Gesicht zu sagen, wie man sie irgendwie vergewaltigen möchte. Da ist es dann die Hemmschwelle, Gott sei Dank, noch größer. Und man schafft es eher, in eine Debatte über den Inhalt zu kommen.
Bei Schulzes Stammtisch, also ich habe mir da auch Bilder angeguckt oder Videos angeguckt und habe das gesehen, da war ja richtig viel los. Erwin Huber war ja auch mal zu Gast bei Ihnen und da ist wirklich ein großer Austausch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da jemand jetzt, ich sage jetzt mal, verbal übergriffig wird, ist, halte ich für fast nicht möglich. Dagegen eben, als Sie, ich weiß gar nicht, von aus welchem Jahr das Video war, aber ich habe es bei YouTube gefunden, wo Sie einfach so an einem Wahlkampfstand, Infostand stehen und jemand dann auf Sie zukommt und zuballert wirklich und Sie und dann nur noch sagen, Sie lügen. Das ist einfach nicht wahr. Also Sie das werden mit Dingen konfrontiert, wo man sich denkt, so Wahnsinn, wie übergriffig ist derjenige. Also wahrscheinlich auf der offenen Straße passiert es womöglich noch eher als bei einer Veranstaltung, wo ich vielleicht mich anmelden muss oder hingehen muss oder ist das...
Also meine Veranstaltungen sind grundsätzlich offen, da kann jede und jeder kommen, aber Sie haben natürlich recht, wenn du im Raum bist, wo ganz viele Leute ja auch extra kommen, weil sie mit mir diskutieren wollen, da ist es natürlich dann schwieriger, als Einzelperson jetzt irgendwie die wüste Beschimpfung zu beginnen, weil da sind ja ganz viele andere um einen rum und da, glaube ich, ist dann schon die soziale Kontrolle und die Zivilcourage so hoch, dass dann irgendwie mehr Leute sagen würden, ja, also jetzt Ruhe oder schleicht die, da? Sonst haben wir hier einfach Hausrecht, ich lass mich hier nicht beleidigen. Ich weiß genau, welches Video Sie meinen. Das war im Wahlkampf 2023. Das war der härteste Wahlkampf, den ich je geführt habe. Ich war da auch Spitzenkandidatin wieder meiner Partei und verbale Beschimpfungen am Infostand war ja schon fast das, was man noch recht gut ausgehalten hatte. Das endete ja sogar mit Steinwürfen auf die Bühne, auf der wir gesprochen haben und so. Also da war wirklich die Verrohung massivst, was natürlich für uns alle, die Wahlkampf gemacht haben, wir haben auch ganz viele Ehrenamtliche, die das machen, massiv belastend war, weil man darf ja nicht vergessen, dass wir wählen können, liegt daran, dass Parteien Wahlkampf machen und Menschen sich bereit sind aufzustellen und zu sagen, ich stecke mein Herzblut, meine Ideen in unser demokratisches System und ich möchte für den Kreistag, für den Stadtrat, für den Landtag, für den Bundestag, Europaparlament kandidieren. Und ohne Ehrenamtliche, die in ihrer Freizeit neben Beruf, Care-Arbeit und Co. Infostände machen, Flyer verteilen, an den Haustüren klingeln und werben und politische Diskurse bereitstellen, würde unser System nicht funktionieren. Und wenn du dann so angegangen wirst, dass du merkst, es ist eigentlich egal, was du sagst, weil es geht gar nicht darum, dass jetzt jemand mit grüner Politik unzufrieden ist. Ich meine, das ist absolut legitim. Es muss uns nicht jeder wählen, muss uns auch nicht jeder toll finden, was wir inhaltlich sagen. Aber wenn es gar nicht darum geht, dass man sich inhaltlich überhaupt mit den Forderungen auseinandersetzt, sondern es rein ein Aggressionsabbau ist, man nur beschimpft wird oder bedroht wird, weil man eben Mitglied einer bestimmten Partei ist, dann sind eindeutig massive Grenzen überschritten. Und das, was uns da passiert ist, passiert ja auch anderen Politikerinnen und Politikern von anderen Parteien. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass es in Teilen der Gesellschaft mittlerweile so eine Härte und so eine Verrohung ist, dass man irgendwie andere Meinungen nur sehr schwer aushalten kann. Und da, glaube ich, müssen wir weg als Gesellschaft. Es muss wieder ein größeres Miteinander werden.
Wie gehen Sie damit um? Also Sie kriegen diese Beschimpfungen auf Social Media, Sie kriegen sie auch mal direkt am Wahlstand ins Gesicht gebrüllt. Wie kann man da eine Distanz aufbauen oder bleibt da doch irgendwas hängen? Das ist ja schon heftig. Also ich da denke mir oft dann so, also ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Ihnen tauschen.
Ja, also ich würde jetzt hier gerne sagen, oh, das macht mir alles gar nichts. Und es geht an mir vorbei, aber das stimmt halt nicht, weil ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Und wenn du in der Früh aufwachst und dann am Handy rumscrollst, erster großer Fehler, sollte man ja nicht machen, mache ich aber trotzdem. Und dann ist das Erste, was du liest, irgendwie, wie scheiße du bist und wie hässlich und als Frau ganz viel sexistischen Zeug, was du noch bekommst. Dann gibt's Tage, da kannst du das einfach besser weg und da denke ich mir, wurscht, egal. Und an anderen Tagen denkst du dir irgendwie so, ernsthaft, habe ich jetzt echt nicht gebraucht. Also es ist, würde ich sagen, bei mir schon tagesformabhängig. Und gleichzeitig bin ich ja noch in einer privilegierten Situation. Ich meine, ich bin Landtagsabgeordnete, ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die helfen mir bei diesen Themen. Also mein Mitarbeiter hilft mir, diese ganzen Kommentare auf Social Media zu filtern, strafrechtlich Relevantes anzuzeigen und ganz viele Sachen lese ich gar nicht, weil er sich drum kümmert. Also das ist für meine Seelenhygiene total gut und wichtig. Und wie viele Ehrenamtliche gibt's da draußen, die haben das nicht und die machen trotzdem Politik und wachen auch in der Früh auf, weil sie irgendwie eine Morddrohung oder eine Beschimpfung oder einen sexistischen Kommentar lesen. Und das ist ja das, was mich so wütend macht und wo ich schon mehrere Anträge hier im Bayerischen Landtag auch gestellt habe, weil ich gesagt habe, wenn sich Menschen zurückziehen aus dem politischen Diskurs, weil sie Angst haben und weil Social Media dazu führt, dass sie 24/7 beschimpft und bedroht werden, dann haben wir ein massives Problem mit unserer Demokratie. Dann verlieren wir tolle Menschen, die sich eigentlich einbringen wollen für die Gesellschaft und da muss der Staat mehr unterstützen. Bei der Betreuung von Menschen, die betroffen sind, aber auch beim Ermitteln der Täter. Und wir brauchen natürlich eine Präventionsstrategie, dass den Leuten klar ist, dass sowas nicht geht. Und Plattformen müssen natürlich ihrer Verantwortung nachkommen. Genau, also das würde ich sagen, ist bei mir so ganz stark, dass ich schon rational weiß, dass ich es immer noch leichter habe wie ganz viele andere, aber trotzdem nimmt mich das mit. Und ich habe jetzt auch zwei kleine Kinder und am schlimmsten finde ich das eigentlich, wenn da so die Familie reingezogen wurde. Also für ein Beispiel, das war einfach so krass. Als unser erstes Kind geboren wurde, haben wir das dann halt auch, so wie man das heutzutage macht, gell, haben wir erzählt auf Social Media, dass jetzt unser kleiner Sohn da ist und dass wir uns freuen. Also eigentlich ein total netter Post. Baby ist da. Man hat das Baby natürlich nicht gesehen, aber wir haben uns halt drüber gefreut. Und dann kamen da die ersten Reaktionen, waren dann rassistische Beleidigungen über dieses Baby. Und ich mitten im Wochenbett, Emotionen, Hormone bis oben hin. Oh, und dann beleidigt jemand mein kleines Baby. Und ich dachte mir einfach nur so, was ist in eurem Gehirn los? Aha. Ich meine, ihr könnt mich... Also, wenn ihr mich nicht gut findet, fair enough. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, ich muss es aushalten. Wenn ihr meinen Mann nicht gut findet, auch fair enough, das muss er auch aushalten. Aber da ist ein Kind wenige Tage alt, es hat noch niemandem was getan und ihr habt nichts anderes zu tun, wie irgendwie Beleidigungen diesem Kind gegenüber rauszuschütten. Get a life, was ist bei euch, wo seid ihr da schief abgewickelt? Also ihr seht, ich bin ja schon wieder auf 180, weil es mich wirklich erstens aufgeregt hat und auch total verletzt hat. Ich fand das einfach unmöglich. Und da merke ich, dass ich da viel dünnhäutiger geworden bin. Ich finde das einfach unfair. Ich finde das unfair und ich finde, man macht es nicht. Und man kann gerne mit mir inhaltlich über alles diskutieren. Ich bin auch immer für konstruktives Feedback zu haben. Ich glaube, man lernt nur so, wenn man sich auch die Dinge anhört, auch die, die unangenehm sind und so. Aber diese Bedrohung, diese Beleidigung, dieser Sexismus muss aufhören.
Und das Kind war ja noch nicht mal Mitglied bei den Grünen, ne? Zu dem damaligen
Zeitpunkt. Ist auch bis heute nicht Mitglied bei den Grünen. Ja, die Kinder können irgendwann selbst entscheiden, was sie machen wollen. Aber ich meine, ein Kind ist geboren. Ist es nicht eigentlich was, ein Grund zur Freude? Also ich freue mich, wenn Kinder geboren werden. Also das ist immer total toll.
Ich glaube, wenn Menschen so etwas posten, also da kann man ja nur ganz viel Liebe schicken und sagen, ich weiß nicht, was in deinem Leben schiefgegangen ist und warum du so frustriert bist und so voller Hass, aber ich schicke dir einfach nur ganz viel Liebe und hoffe, dass es besser wird in deinem Leben, oder?
Ja, ich habe die angezeigt. Ich habe da nicht Liebe geschickt. Ich hatte da keine Lust, Liebe zu schicken.
Ja,
ich habe die angezeigt, weil ich mir einfach gedacht habe, also die, wo was strafrechtlich relevant war, haben wir angezeigt.
Ja, ja klar, das kann ich total nachvollziehen, aber eben so auf die Frage, warum, was bewegt eigentlich Menschen dann so viel Hass ins Internet sich ins Internet zu übergeben? Und da denke ich mir immer, es müssen ganz wirklich arme Menschen sein. Deswegen dieses so gedanklich viel Liebe schicken, man hofft ja, dass es irgendwann mal besser wird.
Ja, vielleicht ist das bei manchen eine Motivation. Ich glaube, andere machen das schon sehr gezielt. Wir wissen ja, dass es orchestrierte, auch rechtsextreme Shitstorms gibt. Also die machen das ganz gezielt, weil sie Menschen oder Gruppierungen mundtot machen wollen. Und ich glaube, es gibt einfach Leute da draußen, die finden das absolut nervig und die stört es, dass die Schulze halt da steht und die Dinge macht, dass sie da steht und die Dinge macht, die sie halt nun mal macht. Und das ist, würde ich sagen, auch ein Antrieb von mir, dass ich immer sage, ihr wollt ja, dass ich ruhig bin, aber den Gefallen tue ich euch nicht. Ich wurde von Bürgerinnen und Bürgern gewählt, ich darf Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion sein. Selbstverständlich rede ich über Frauenthemen, selbstverständlich rede ich über Menschenrechte, über Klimaschutz und das kannst du doof finden, aber in einer Demokratie musst du das aushalten. Und das, glaube ich, dürfen wir bei all dem nicht vergessen, dass das ganz oft nicht der Heiner von nebenan ist oder der Günther, sondern dass da auch Interessen dahinter stecken, unsere Demokratie zu destabilisieren. Und deswegen werden ja gezielt Frauen angegangen, Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen, die sich auch politisch engagieren, damit die sich eben zurückziehen. Und das ist eben der Angriff auf unsere Demokratie, den wir alle zusammen entscheidend entgegentreten müssen.
Handwerk. Ich würde gerne nochmal auf diesen Wahlkampf, weil das, da habe ich Sie jetzt schon auch öfter beim Social Media beobachtet, das finde ich schon auch beeindruckend, so dieses wirklich so Klinkenputzen, am Infostand stehen, Leute so direkt vor Ort überzeugen. Wie kriegt man das gut hin? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass man nicht gleich angeschrien wird.
Ehrlich gesagt ist es total toll. Also ich mag Wahlkampf sehr gerne, weil es diesen direkten Austausch gibt. Weil man nie genau weiß, wer vor einem steht, mit welcher Frage man konfrontiert wird, weil es unglaublich viele nette Menschen auch in dieser Welt und in unserem Land gibt. Ich glaube, das müssen wir vielleicht jetzt, wer bis hierher jetzt zugehört hat und das Gefühl hat, alles ist ganz furchtbar, sende mal positive Nachrichten. Es gibt ganz, 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 ganz viele Leute da draußen, die sind großartig. Die hören wir halt nur oft nicht so, weil die Hasser und Hetzer so unglaublich laut sind. Und wenn man dann, was Sie jetzt als Klinkenputzen bezeichnet haben, wenn man das dann macht, wenn man an den Haustüren klingelt und sich vorstellt, wenn man Infostände macht, wenn man Veranstaltungen macht, dann merkt man erst, wie viele tolle Menschen da draußen auch sind, die ein ehrliches Interesse daran haben, die sich freuen, dass man vorbeikommt oder die eine inhaltliche Frage haben. Oh, ich habe keinen Kita-Platz bekommen, was soll ich jetzt machen? Warum gibt's keine E-Ladesäule bei mir vor Ort? Was soll ich tun? Und das gibt mir immer total viel. Und das ist einfach... Also mir macht das total große Freude und ich weiß auch von ganz vielen anderen Parteimitgliedern, wenn du einmal so einen Wahlkampf gemacht hast, dann bist du on fire, dann freust du dich auf den nächsten, auch wenn du dann immer froh bist, wenn er vorbei ist, aber es ist auch in dem Moment was total Schönes und das ist auch ein Gemeinschaftsprojekt. Kein Wahlkampf gewinnt man alleine, sondern gewinnt man nur, wenn alle sich reinhängen und das ist dann immer ein sehr schönes Gefühl.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in Ihrem Terminkalender ja ganz viel drin steht. Die Reden im Landtag, darüber haben wir schon gesprochen, aber eben ja auch viele Auftritte in Fernsehshows, in Diskussionsrunden, Talkrunden. Und es gibt ja viele Politikerinnen und Politiker, die ja dann auch im Medientraining besuchen, die lernen möchten, Mensch, wie antworte ich denn auf Fragen, die ich nicht beantworten kann oder die ich vielleicht auch nicht beantworten will und wirklich, worauf muss ich denn achten, so bei der Körpersprache und so weiter, wie setze ich meine Botschaften? Haben Sie so ein Training jemals besucht?
Ja, natürlich. Ich natürlich auch mal ein Coaching gemacht, weil es ja total spannend, auch neue Dinge zu lernen. Und zum Beispiel, ich bin ja das ist, mir wird dann immer, ich kriege dann immer ein Feedback, das kenne ich dann schon, denke mir so, ah, jetzt muss ich wieder stärker drauf achten, dass zum Beispiel in so Talkshows oder so, ich immer diesen inneren Drang habe, auf meinen Vorredner einzugehen. Und das Problem bei Talkshows ist ja einfach, du hast so wenig Zeit. Du hast nur so wenig Zeit, bis du unterbrochen wirst und wieder die nächste Person redet. Und dann ist es immer diese schwierige Abwägung, gehe ich jetzt rein und dann diskutiere ich über was der Vorredner gesagt hat. Dann hören aber die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht das, was ich eigentlich mitgebracht habe, was ich eigentlich ausdrücken möchte, wo ich vielleicht eine positive Zukunftsvision zeichnen möchte, dass eben nicht alles so schlimm und schrecklich und furchtbar ist, sondern dass wir das politisch schon lösen können. Und das ist dann immer eine total schwierige Abwägung. Und ich glaube, das finden ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer manchmal so seltsam. Da sitzen dann Politiker und jeder haut erstmal sein Statement raus. Ich glaube, das ist für einen totalen Menschen total irritierend. Und ich probiere immer so eine Mischung zu machen, mich so ein bisschen auf diese Person zu beziehen, aber dann meine Botschaft noch so reinzuquetschen, weil ich halt schon merke, dass du dann schon halt unterbrochen wirst. Entweder vom Mitdiskutanten oder vom Moderator. Das passiert ja dann auch öfters. Und da dann konzentriert, kurze, aktive Sätze, konkrete Beispiele, nicht unterbrechen lassen. Das ist wichtig.
Nicht unterbrechen lassen ist ganz wichtig und ist auch ein Thema. Also bei mir im Training und Coaching sind ja auch viele Frauen, die kommen und sagen, Mensch, also ich bin beruflich erfolgreich, ich bin kompetent, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich werde beim Chef nicht so richtig gehört und ich werde auch in Meetings unterbrochen. Und was soll ich denn da machen? So, Frau Schulze, was können die machen? Haben Sie einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Weil auch Männer kann es ja betreffen. Man wird unterbrochen und denkt sich, hey, hallo, was ist denn jetzt los?
Ja, also erstmal, I feel you. Ich fühle alle, die darüber berichten. Das passiert. Und da gibt es ja mehrere Optionen, damit umzugehen. Entweder du redest einfach weiter. Ich glaube, es ist unglaublich anstrengend für die, die dann zuhören. Oder man probiert höflich, aber bestimmt zu sagen, Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig. Darf ich meinen Satz bitte zu Ende machen? Aber es auch schon wieder komplizierter. Genau. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf Setting an. Auch da würde ich sagen, gibt es nicht die eine Lösung, weil du musst ja schauen, in was für einem Umfeld bist du, wie ist insgesamt die Atmosphäre in dem Raum gerade, wie viel Platz hast du. Was natürlich da auch immer ganz oft hilft, ist, wenn du das nicht alleine sagen musst. Also das sage ich immer zu anderen Frauen. Oder auch wenn ich merke, andere Frauen werden ständig unterbrochen, dann fällt dir jetzt auch kein Zacken aus der Krone, wenn du mal sagst, Entschuldigung, die Kollegin war noch nicht zu Ende. Ich würde das gerne hören, damit man da eben nicht so immer alleine kämpfen muss. Wenn du natürlich in Runden bist, wo sehr, sehr wenige Frauen sind oder du die einzige Frau bist, dann sieht der Kampf nochmal anders aus.
Ich habe da neulich eine schöne Formulierung gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem die Originalformulierung stammt, aber die heißt, herzlich willkommen in meinem Satz. Ich bin gespannt, wie Sie ihn vollenden.
Oh, das ist gut. Das werde ich nächstes Mal ausprobieren.
Das wollen wir aber an prominenter Stelle sehen.
I try my very best. Ich schicke euch dann durch.
Aber wir wissen natürlich alle, manchmal wollen Politikerinnen und Politiker nicht ganz so genau sagen, was sie... Also sie wollen nicht genau die Antwort geben, die vielleicht der Moderator, die Moderatorin hören will. Was sind da so Ihre Strategien? Wie reden Sie professionell um den heißen Brei herum?
Naja, also ich glaube, das ist gar keine große Strategie. Das kennt jede und jeder. Wenn du auf was nicht antworten willst, dann redest du halt über was anderes und hoffst, du kommst damit durch. Und gute Journalistinnen und Journalisten lassen dich da eben nicht raus. Genau, also ich glaube... ablenken, anderes Thema setzen, hoffentlich dran zu kommen und am Tisch verschwinden, ein Schmarrn. Genau.
Aber das ist schon so, ne? Also manchmal macht man das dann schon, also im Alltag sozusagen.
Naja, vielleicht gibt es auch manchmal Situationen, wo einfach Dinge noch nicht ganz ausgeschmatzt oder noch nicht ganz fertig sind und du einfach weißt, kann da jetzt dazu noch nichts groß sagen, weil dann würde ich vielleicht auch einen Erfolg gefährden oder so. Also wenn wir zum Beispiel an Koalitionsverhandlungen oder so denken, da ist ja irgendwie abstrus, wenn die ersten Lockerungsübungen beginnen und dann gehst du zur Presse und sagst, ach ja, übrigens war es so und der X hat das gesagt und dann ist dieses Gespräch, das vertraute Gespräch danach wird nicht mehr stattfinden. Also in der Hinsicht gibt es ja oft auch ein Interesse der Öffentlichkeit und gleichzeitig dein Interesse, dass es jetzt noch nicht in aller Breite geteilt wird. Und das sind halt zwei widerstrebende Interessen. Darum ist es voll okay, dass die einen nachfragen und die anderen dann halt da ausweichend antworten. Ich glaube, das ist part of the job.
Sie haben ja gesagt, es gibt Moderatorinnen und Moderatoren, die lassen das aber einfach nicht gelten. Die versuchen einen dann da zu packen. Und einer, an den wir da wahrscheinlich alle drei denken, ist auch Markus Lanz, der ja durchaus hartnäckig sein kann, wenn Sie dann da sitzen. Wie sehr nervt denn das oder wissen Sie das einfach? Wenn man sagt, okay, ich habe eine Einladung von der Redaktion Lanz und wenn ich da hingehe, weiß ich, das kann passieren.
Ja, das weiß man einfach. Also genau, das ist einfach Teil auch der Vorbereitung. Gerade wenn es um Talkshows oder öffentliche Auftritte geht, dass man sich natürlich anguckt, wie ist denn da mein Setting, wer ist Moderator, wer ist Moderatorin, wer sitzt mit mir auf dem Panel. Das guckt man sich vorher an, dass man auch innerlich gewaffnet und vorbereitet ist.
Aber also wie gezielt bereiten Sie dann so einen Auftritt vor? Ist es dann wirklich, also wie kann ich mir das vorstellen? Ist es mehrere Stunden, dass man da nochmal überlegt oder ist das irgendwie, ja, ich ganz kurz, also man hat jetzt, Sie haben ja auch viel im Kopf, also es ist ja jetzt nicht so, dass Sie von Null anfangen.
Ja, also genau. Da ich als Fraktionsvorsitzende bin, bin ich ja für alles zuständig, deswegen ist natürlich so, wenn ich zu einem bestimmten Thema irgendwo eingeladen werde, dass ich mich dann halt nochmal mit unseren Fachsprecherinnen auch nochmal irgendwie kurz zurückkoppel, so, ey, ist da gerade irgendwie was total Aktuelles, was vielleicht an mir vorbeigegangen ist oder irgendwas was total Wichtiges ist. Und dann guckt man sich natürlich an, wer ist mit dir in dieser Diskussionsrunde, weil dann kann man ja schon so ein bisschen antizipieren, oh, die haben den Experten XY eingeladen, der redet, hat das also als Hauptthema. Oder sie haben meinen politischen Mitbewerber XY eingeladen. Da muss ich jetzt gucken, der kommt beim Thema, weiß ich nicht, erneuerbare Energien immer mit den Mini-AKWs. Und dann musst du halt das klar haben, warum Mini-AKWs keinen Sinn machen, sondern auf die erneuerbaren Energien setzen müssen. Da muss ich jetzt nicht vorbereiten. Aber so bereitet man sich halt so ein bisschen vor, guckt sich die Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten an und schaut auch nochmal, ob man sozusagen alles im Kopf hat an Inhalten. Genau, und dann geht's los. Und dann geht meistens die Diskussion schneller vorbei, als man am Anfang denkt. Das ist vielleicht auch für alle, die sowas mal vor sich haben. Man denkt ja dann im ersten Moment, oh Gott, Podiumsdiskussion eine Stunde oder Fernsehauftritt 45 Minuten. Das wird nie enden. Aber meistens macht es ja auch ein bisschen Spaß und Freude und dann bist du dabei und dann denkst du dir, huch, jetzt ist schon wieder vorbei. Habe ich ja eigentlich noch gar nicht alles gesagt, was ich auch noch sagen wollte.
Also man ist quasi fast übervorbereitet wahrscheinlich oft.
Ich glaube, das kommt auf die Person an. Vielleicht bin ich typisch Frau, lieber 110% als nur 80. I don't know, aber genau. Better be prepared, sage ich immer.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie gucken eben, wer sitzt da noch mit mir auf dem Podium, um was geht's? Gibt es auch Ausschlusskriterien? Also, dass Sie sagen, okay, wenn der oder die in der Sendung mit dabei ist, dann da setze ich mich nicht hin. Also, Sie müssen jetzt keine Namen nennen, aber gibt's das?
Na, ich würde mich nie mit irgendwie Nazi da hinsetzen. So, also ich habe da schon Grundsätze, irgendwie wie die Demokratie erhalten wollen und so. Aber prinzipiell glaube ich, dass wir viel mehr miteinander sprechen müssen, auch wenn das Gegenüber nicht deine Meinung hat, weil sonst schwimmst du ja immer nur in deinem selben Saft. Ja, also wenn ich jetzt eine Podiumsdiskussion zum Ausbau der erneuerbaren Energien habe und da habe ich jemanden von der Bürgergenossenschaft, nicht von den Grünen, einen vom Bund Naturschutz, dann ist halt das irgendwie eine, dann ist, glaube ich, auch der Erkenntnisgewinn für Zuschauerinnen und Zuschauer nicht so groß. Aber das ist ja meistens nicht in meiner Hand. Andere gestalten ja die Einladung.
Hoppala! Wir stehen alle auf Bühnen oder vor Kameras, Mikros, alles. Was ist denn Ihnen schon mal passiert, wo Sie sagen würden, oh, das war jetzt keine Sternstunde? Also peinlich. Trotz aller Freude an der Kommunikation.
Oh, viele Sachen. Ich habe mich versprochen, ich habe mich verhaspelt, ich habe einen Faden verloren und ihn dann irgendwann wieder aufgesammelt.
Also eher so kleinere Sachen, kein großer.
Also so,
Moment.
Dass ich, wer hat das mal gesagt, Christian Ude war doch mal irgendwo und hat irgendwie Hallo Aschaffenburg gesagt und war dann aber in Würzburg oder so. Also ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber hat das irgendwie Ding. Also das ist mir zum Glück bisher noch nie passiert. Wenn ich irgendwo in Bayern unterwegs bin, kriege ich es noch gerade so memoriert, in welcher Stadt ich gerade bin. Also sowas meinen Sie, also so ein Big Fail. Okay, muss ich gerade nachdenken. Also da mir jetzt gerade nichts sofort in den Kopf schießt, glaube ich, dass ich eher diese kleineren Dinge dafür mehrfach habe. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal so einen Mega-Fail hatte, was ich jetzt irgendwie nicht mehr wusste, einfach weil ich an so vielen Orten bin, dass ich das dann gerade nicht mehr wusste. Ich meine, das ist halt einfach mal passiert. Da wünsche ich mir übrigens mehr Gnade mit Menschen, die auf den Bühnen stehen, weil wir alle machen Fehler. Wir alle haben vollen Tag, haben vielleicht noch Sachen, die wir mit uns rumtragen. Es kann immer mal passieren, dass man sich verspricht. Es kann immer mal passieren, dass man plötzlich den Faden verliert und eine sehr lange Pause da ist. Und ich denke mir immer so, man muss sich dann immer in die Person reinversetzen, die da vorne steht. Für die fühlt sich das noch viel schlimmer an, für die Person, die im Publikum sitzt. Und ich glaube, da eine andere Fehlerkultur zu bekommen, dass wir wieder stärker, dass Fehler einfach normalisiert werden und man dann beim nächsten Mal es probiert, wieder besser zu machen. Das wäre sehr schön.
Ja, und dass man auch dran denkt, dass auch Politikerinnen und Politiker Menschen sind und eben keine Maschinen. Und dass es da gerne auch mal menschlich zugehen darf. Wir haben eine schöne. Ja,
das wäre übrigens sehr nett, gell? Wir sind alle Menschen. Wir müssen schlafen, wir müssen essen. Wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Wir haben mal viel auf der Platte und im Rucksack und mal ein bisschen weniger. Genau.
Wie ist denn das, was Sie gesagt haben? Wir haben gute, wir haben schlechte Tage. Ich meine, es kann ja auch mal sein, Ihnen geht's nicht gut, Sie sind krank und es ist aber trotzdem, es steht eine ganz wichtige Rede im Bayerischen Landtag an. Schleppen Sie sich dann dahin oder sagen Sie, nee, also über die Grenze gehe ich dann nicht. Also da gucke ich schon, dass ich mich pflege.
Es kommt, wie immer, da gibt es keine einfache Antwort, wie bei vielen im Leben. Es kommt zum einen drauf an, wie wichtig ist die Rede, dann wie krank bin ich. Und wenn es mir einfach nicht gut geht, also zum Beispiel letzten Herbst hatten wir Magen-Darm aus der Kita gebracht, mein absoluter Endgegner. Ich meine, selbst wenn da die wichtigste Rede meines Lebens stattgefunden hätte, ich wurde von zwei kleinen Kindern angekotzt. Ich meine, was soll ich tun? Ich kann, it's not working. Und da ist ja dann das Gute, dass ich einen tollen Stellvertreter habe, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die dann bei so einem Moment aushelfen, wenn, krasses Kopfweh oder irgendwas anderes und die Rede ist einfach wichtig, dann heißt es halt durchziehen. Ja. Aber das kennt ja jede und jeder auch aus dem Berufsleben. Manchmal ist es einfach so ein blödes Spannungsverhältnis und dann muss man die richtige Entscheidung treffen, was halt in dem Moment gerade wichtiger ist.
Ja, wir haben eine schöne Abschlussfrage, wie ich finde, ohne jetzt wirklich hier unsere Fragen irgendwie zu loben, aber ich finde die auch einfach wichtig. Wann, Frau Schulze, gibt es in Bayern die erste Ministerpräsidentin?
Oh, das finde ich auch eine sehr schöne Abschlussfrage. Ich lobe sie jetzt hiermit mal. Die Antwort ist ganz einfach. Wenn Bürgerinnen und Bürger diese wählen, die nächste Option ist 2028, da gibt es wieder eine Landtagswahl. Und wer Veränderungen möchte, kann dort wählen gehen.
Und vermutlich werden Sie wieder als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen, oder?
Also das entscheidet bei uns natürlich die Partei, aber da ich jetzt Fraktionsvorsitzende bin und wir weiter viele Ideen haben, wie wir diesen schönen Land weiter gestalten wollen, freue ich mich auf jeden Fall auf den Wahlkampf. Das rundet doch schön ab, über was wir jetzt alles gesprochen haben. Jetzt, Wahlkampf, Fragen ausweichen.
Jetzt war es schön. Ja, man muss.
Sie wollten es gerade sagen, gell?
Genau. Also, wir sind sehr gespannt und wir werden Sie wieder mit voller Power wahrscheinlich im Wahlkampf erleben, in welcher Funktion dann auch immer. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit. Das war sehr schön, sehr lebendig und sehr ernsthaft, über was wir alles gesprochen haben. Ganz toll. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke für die vielen guten Fragen und für die Einladung.
Sehr gerne und weiterhin alles Gute und wir werden natürlich die Auftritte, Interviews und alles beobachten und dann jetzt mit einem anderen Blick dann nochmal drauf gucken und sagen, das war doch damals, hat sie es doch so gesagt und jetzt habe ich es erkannt.
Also, dann bin ich auf Feedback gespannt. Gerne mal eine Mail schreiben, wenn irgendwas von den Expertinnen und Experten auffällt.
Ja, mal schauen.
Genau. In diesem Sinne alles Gute und danke.
Danke.
Ebenso. Ciao.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion: die beiden Hosts. Musik: Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme: Marin Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt
2026.
Clemens, ich finde, das war wieder ein sehr schönes, sehr informatives Gespräch.
Sehr lebendig.
Ja, und wir haben wieder einen schönen Einblick bekommen. Das hatten wir ja auch schon bei Alexander Holt, den wir ja auch schon hatten als stellvertretender Landtagspräsident, der auch
richtig
berichtet hat, wie das so zugeht. Aber jetzt eben mit Katja Schulze, eine Frau, die den Terminkalender voll hat, weil sie einfach unglaublich viel macht als Fraktionsvorsitzende der Grünen, aber ja dann eben auch noch eine Familie hat, zwei kleine Kinder hat, das wuppen muss und darf. Also ja, beeindruckend.
Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Also für mich ist es generell beeindruckend, was PolitikerInnen so für Terminkalender haben. Natürlich, je größer die Verantwortung wird, desto voller ist der auch. Das fand ich eigentlich ganz schön, dass sie gesagt hat, man muss auch mal Gnade haben mit ihnen, mit diesem Berufsstand, weil natürlich der Kopf ist wahrscheinlich voll. Alle wollen was von dir wissen, alle reißen an dir, Medien, Kollegen, bla bla bla. Und da noch so klar zu sein und immer so auf Punkt zu sein, das ist halt dann auch nicht immer möglich. Ne? Das ist ja völlig klar.
Das ist richtig. Aber was ich schon, und das hat ja damals Alexander Holt auch schon erwähnt, diese Debattenkultur, die immer rauer wird und auch wie wir so miteinander umgehen und was auch so Politikerinnen und Politikern einfach so ungefiltert an den Kopf geworfen wird, ins Internet geschrieben wird, bei Social Media. Das muss ich sagen, also das macht mich schon nachdenklich und auch, ja, ich frage mich, wie kriegen wir da wieder die Kurve, dass wir menschlicher miteinander umgehen?
Ja, und es ist eben jetzt, sie hat ja selber zugegeben, dass sie privilegiert ist. Das heißt, sie hat Unterstützung, einerseits aus der Familie, andererseits aus natürlich auch aus ihrem Büro, aus ihren MitarbeiterInnen. Aber jetzt, wenn du jetzt ein Bürgermeister von einer kleinen Gemeinde bist, wo du gerade mal vielleicht eine Aufwandsentschädigung kriegst oder so, und das dann so in deiner Freizeit als Ehrenamt ausführst, so ein politisches Amt, puh, das ist dann schon, also wenn du dann dir dann noch was anhören musst, dann ist es irgendwann klar, dass du hinschmeißt. Und das finde ich dann immer so bitter, weil ohne diese Leute, die sich so engagieren, wäre das alles nicht möglich. Und dieses Ehrenamt, was unheimlich viel trägt, hier im Land, aber auch in anderen Ländern, ohne das könnten wir die ganze Welt eigentlich zumachen, weil das muss ihnen immer wieder klar sein. Und die Leute, die dann so Hasskommentare zu Hause schreiben, während sie in ihr Sofa furzen, das ist halt einfach schnell gemacht. Aber irgendwie so ein Fußballturnier zu organisieren an so einem verregneten Sonntagmorgen, dafür musst du halt dann irgendwie Leidenschaft haben und Engagement aufbringen.
Ja, und wie viel Leidenschaft und Engagement muss man haben, egal jetzt in welcher Partei man unterwegs ist und für welche politischen Ziele man kämpft, aber dass man auch eben da unterwegs ist, dass man bei Wind und Wetter in der Fußgängerzone steht, dass man Haustürwahlkampf macht, dass man für seine Ziele und Überzeugungen einsteht. Also das, ich habe da allergrößten Respekt davor und finde das ganz wichtig. Und wie du richtig sagst, also es muss einen nicht wundern, wenn immer weniger Leute Lust haben auf Kommunalpolitik, sich da zu engagieren, in einem Gemeinderat, in einem Stadtrat, als Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu kandidieren. Gott sei Dank gibt's immer noch welche, aber ich glaube auch für die Parteien wird es immer schwieriger, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Und wenn ihr da draußen das eben hört, denkt auch immer dran. Man ärgert sich natürlich auch oft über die Politikerinnen und Politiker und kann viele Entscheidungen nicht nachvollziehen. Aber wir dürfen immer nicht vergessen, alles, was da dahinter steckt, ist oftmals sehr komplex, nicht so einfach. Und und dass wir halt einfach menschlich miteinander umgehen und nicht diesen üblen Umgangston da an den Tag legen. Das wäre mein Wunsch.
Und wie es schon ein BR-Kollege von mir gesagt hat, ein erfahrener BR-Kollege, wenn man wirklich was verändern will, dann ist aus seiner Erfahrung aus 40 Jahren Reporterleben, ist das Beste tatsächlich, in eine Partei einzutreten und da aktiv mit zu gestalten und mitzuarbeiten. Das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist Fakt. Ja, und dann kann man da schon auch was erreichen.
Ja, oder? Aber wenn man sagt, na gut, Parteileben ist jetzt nicht so meins, aber ich möchte mich gerne, wie du vorhin gesagt hast, ich möchte im Fußballverein was bewirken, ja, oder ich möchte, dass es hier den Tieren im Ort besser geht und engagiere mich deswegen im Tierschutz oder was auch immer, egal was es ist. Ehrenamt ist, wie du richtig gesagt hast, unbezahlbar, was die Menschen da leisten. Und da würde ich mir aber von der Politik schon auch mehr Wertschätzung für diese Menschen wünschen. Weil ich glaube, vieles wird da auch als selbstverständlich hingenommen. Und ja, ach, es gibt viel zu tun, Clemens.
Es gibt immer was zu tun.
Wir können jetzt die Welt heute auch nicht retten.
Nee, heute nicht mehr.
Heute nicht mehr, aber wir haben es versucht.
Ja, ein bisschen.
Mit diesem Interview mit Katha Schulze. Wenn euch das gefallen hat, ihr denkt ja sowieso immer dran.
Abonnieren,
liken,
kommentieren,
teilen, der Schwiegel schicken, egal was, sagt einfach weiter.
Und am besten direkt an die Bayerische Staatskanzlei nochmal schicken, das, die Folge, das, damit die dann ins Archiv kommt.
Das wäre dir auch wichtig, Clemens, gell?
Ja, ja, weil Markus Söder hat sich so gewünscht und wir haben lange und jetzt ist es einfach gemacht, abgehakt.
Ja. Ja, genau. Vielleicht möchte er ja auch gerne mal bei uns zu Gast sein. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, wir schauen mal. Vielleicht, wenn wir was zu essen anbieten können. Vielleicht ist er da. In diesem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben.
Macht's gut. Ciao.